Der Edmund hat mir an besagtem Freitag auch am Telefon erzählt, dass ihr in der Apostelgeschichte 17 im Moment seid. Und dass er darüber gesprochen hat, wie Paulus im Areopag Zeugnis gibt und wie Paulus da so einen anderen Ansatz, würden wir sagen, verwendet, um den Menschen das Evangelium zu bringen. Er sagt ja auch an einer Stelle, den Juden bin ich wie ein Jude, den Griechen wie ein Griech, also den Religiösen versuche ich sensibel gegenüber zu sein und Zeugnis zu geben, und den Leuten, die völlig heidnisch sind, versuche ich auch sensibel zu sein. Und deshalb und wegen dieses Missionseinsatzes, der jetzt vor der Tür steht für euch am nächsten Wochenende, hatten der Edmund und ich die Idee, dass es heute darum gehen soll, was es bedeutet, dass wir geschaffen sind als Menschen, einen Schöpfer haben und auch so ein bisschen etwas Handwerkszeug für die Straße, warum es eigentlich doch gar nicht so dumm ist, wie wir vielleicht schnell meinen können, durch diese Übermacht an Mehrheitsmeinung, an einen Schöpfer zu glauben. Und deshalb heißt unser Thema heute die Schöpfung des Menschen, und mir hilft das immer, das einzuteilen, um den Faden selber nicht zu verlieren. Es wird vier kleine Unterthemen dazu geben. Die Schöpfung des Menschen, und die fangen alle mit einem großen B an. Es geht einmal darum, wie ist eigentlich die Begründung für die Schöpfung des Menschen oder für die Erschaffung? Was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass wir überhaupt da sind? Da schauen wir mal kurz drauf. Dann zweitens gucken wir uns an, wie ist der Befund? Das kennt ihr vielleicht eher so von der ärztlichen Untersuchung, ihr Befund. Wie ist der Befund in Bezug auf die Schöpfung des Menschen? Wie ist es denn jetzt im Vergleich zu Adam und Eva im Garten oder im Vergleich zu Jesus, als er auf der Erde war, oder im Vergleich zu dem verherrlichten Menschen, der nach Jesu Wiederkunft, der wir sein werden, wenn wir an ihn glauben? Der dritte Punkt wird sein, die Besonderheiten der Schöpfung des Menschen. Wo ist der Unterschied zwischen uns als Mensch und den Tieren? Das ist keine erschöpfende Liste, die ich euch geben möchte, aber einige Beispiele. Und dann schließlich, und das ist das Handwerkszeug fürs Wochenende vielleicht, die Belege. Welche Belege können wir eigentlich aufführen, um zu sagen, doch, der Mensch wurde erschaffen, er ist nicht durch die Evolution entstanden, er ist nicht durch Mutation und Selektion entstanden. Und aus diesem und jenem Grund glaube ich also, dass das nicht so war. Also zuerstens zur Begründung, schlagt doch bitte mal auf, wenn ihr eine Bibel habt, Johannes 17, die Verse 5 und 24. Die Begründung der Schöpfung des Menschen. Es gibt eigentlich zwei Gründe, weshalb Gott den Menschen geschaffen hat, was die Bibel uns sagt. Und es gibt vor allen Dingen eine Aussage, die uns deutlich macht, weshalb er ihn nicht geschaffen hat. Und das finden wir hier in Johannes 17, 5 bis 24. Ne, 5 und 24, so, Entschuldigung. Wir lesen mal Vers 5. Das ist ein Gebet von Jesus an der Stelle, und er sagt: Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und Vers 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gott hat uns Menschen nicht geschaffen, weil er uns dringend brauchte. Er hat uns nicht geschaffen, weil in der Ewigkeit vor der Erschaffung des Menschen er ein großes Defizit erlebt hätte, was er nur ausgleichen konnte, indem er uns erschafft. Die Bibel lehrt, dass der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, auch vor der Schöpfung, wie wir sie in 1. Mose 1 lesen, eine Einheit waren, eine harmonische, liebevolle, geschlossene Einheit, die nichts bedurfte und nichts brauchte. Wir glauben als Christen auch, dass Jesus nicht in Existenz kam, als er in Marias Bauch entstand, sondern dass er natürlich als Gott in der Ewigkeit vor seiner irdischen Zeit existierte und wieder zurückging zum Vater nach seinem Dienst auf der Erde. Das heißt, ich kann zunächst mal festhalten für mich als Mensch, ich bin nicht da, weil Gott mich so sehr braucht, Das kann man natürlich jetzt positiv und negativ auslegen. Die negative Auslegung wäre zu sagen, nicht mal Gott braucht mich, keiner braucht mich. Die positive Auslegung wäre zu sagen, es gibt wohl einen höheren Grund als den, dass Gott mich braucht. Und den sehen wir in Epheser 1, Vers 11 und 12 zum Beispiel. Da schlagt mal bitte auf Epheser 1, Verse 11 und 12. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Jetzt kommt's, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Der Hauptgrund, weshalb Gott uns Menschen geschaffen hat, liegt darin, dass wir ihm Ehre bringen. Das ist der eigentliche Grund, weshalb wir sind. Das ist der Grund, weshalb Paulus oder den Paulus meint, indem er sagt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit, also zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sind. Paulus sagt an anderer Stelle in 1. Korinther 10, 31, ich lese den mal eben vor. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ich habe dazu ein Zitat für euch, eigentlich zwei Zitate, die lese ich euch mal vor. Das erste lautet, dies ist die letztendliche Definition wahrhaftiger Wichtigkeit oder Bedeutung für unsere Leben. Wenn wir für Gott wahrlich wichtig, für alle Ewigkeit sind, welches größere Maß an Wichtigkeit oder Bedeutsamkeit könnten wir wollen? Also das erste Zitat sagt, wenn ich doch als Mensch sagen kann, ich wurde geschaffen zur Ehre Gottes, eine Sache, die die ganze Ewigkeit hindurch dauern wird, die eigentlich aus der Ewigkeit entstanden ist, diese Idee, dann gibt es überhaupt keinen größeren, wichtigeren Grund für mich als Mensch, der mir Bedeutung beimisst oder der mir Wert schenkt, als zu sagen, der allmächtige, lebendige Gott, dem kann ich für alle Ewigkeit Ehre bringen. Es gibt manche, die sagen, das ist ja ziemlich egoistisch von Gott, wenn er ganz viele Menschen schafft, die ihm dann alle die Ehre bringen sollen. Und wir sagen ja auch, es ist nicht richtig, wenn wir als Menschen uns selber ehren. In Apostelgeschichte, da gibt es ja diese eine Geschichte von dem König, der sich dann selber ehrt und der dann stirbt und von den Würmern zerfressen wird. Vielleicht hattet ihr die schon. Als schlechtes Beispiel für Anmaßung und Arroganz. Wir müssen natürlich sagen, wenn Gott sich selbst ehren möchte oder Menschen schafft, eine Menschheit schafft, die ihn ehrt, dann ist das legitim. Aus folgendem Grund, wenn Gott die Ehre für sich selbst nimmt, von wem stiehlt er dann Ehre? Gibt es irgendjemanden, der mehr Ehre verdient als er? Sicher nicht. Er ist der Schöpfer, er schuf alle Dinge und ihm gebührt alle Ehre. Die Antwort ist ganz einfach, weil Gott die oberste Autoritätsebene besetzt, weil er keinen Chef hat, keinen Schöpfer hat. Es ist völlig in Ordnung, wenn er alle Ehre dafür bekommt. Und in Philipper 4, Vers 4, da sehen wir noch einen weiteren Grund, weshalb Gott den Menschen schuf. Und zwar Philipper 4, Vers 4, da schreibt Paulus, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Der zweite Grund, weshalb er uns schuf, war, weil er möchte, dass wir Freude darin haben, ihn zu kennen. Also der erste Grund, wir bringen ihm die Ehre. Und der zweite Grund, er möchte, dass wir das genießen, dass wir Freude darin haben, ihm die Ehre zu bringen und ihn zu kennen. Und der Grund war nicht, weil er uns so dringend brauchte. Ich will euch mal eine kurze Passage vorlesen aus einem etwas alten Buch. Also das Leserzeichen da drin, ich habe das in der Bibliothek unserer Schule gefunden. Und da ich da entscheiden darf bei dieser Bibliothek, welche Bücher bleiben und welche nicht, habe ich entschieden, das bleibt nicht in der Bibliothek, das nehme ich mit. Also, ich habe das nicht geklaut. Das Lesezeichen ist von 1972, aber das Buch ist, glaube ich, noch etwas älter. 53. Ist in Altdeutsch geschrieben, deswegen muss ich mal ein bisschen langsam lesen. Aber ich habe eine schöne Passage darin gefunden. Das heißt, Begegnungen mit Christus, und Hans Bruns ist der Herausgeber gewesen. Eine Passage darüber, was es heißt, eigentlich sein ganzes Leben so in diesem Licht zu sehen, zur Ehre Gottes zu leben und sich daran zu erfreuen. Vielleicht gibt es ein paar Ingenieure unter euch. Das hier ist nämlich von einem Ingenieur geschrieben und wird überschrieben mit "im Konstruktionssaal". Wir waren etwa 35 Ingenieure in einem großen Saal und ich war einer der Jüngsten. Nachdem ich Blaukreuzler geworden war, kam ich jeden Montag etwas früher in mein Büro und legte meinen Kollegen eine in Anführungszeichen Rettung, das war die Blaukreuz-Wochenschrift, auf ihren Platz. Manche Aussprache hat sich daraus ergeben. Nach einiger Zeit kam mein ältester Kollege zu mir und warnte mich mit sehr freundlichen Worten. Die Fabrikleitung sähe diese Dinge nicht gern und ich würde mit solcher Gesinnung meine ganze Zukunft in der Fabrik verbauen. Ich aber ließ mich nicht irre machen und es kam anders, als mein Kollege meinte. Gar nicht lange hat es gedauert, da wurde ich sein Vorgesetzter. Jetzt kommt noch ein Teil, den finde ich noch besser als diesen ersten Teil. Es ist ein schlechter Glaube, der den Menschen untüchtig macht zum Dienst. Wir Christen sollten uns mühen, die besten Arbeiter zu sein, ganz gleich, wo wir stehen. Es geht um die Ehre unseres Herrn. Und wir erfahren ohne Zweifel seine Hilfe, auch in unserer täglichen Arbeit, wenn sie uns zum Gottesdienst geworden ist. Wie manches Mal habe ich in meinen jungen Konstrukteursjahren vor meinem Konstruktionsbrett gestanden und vermochte, die schwierige Aufgabe nicht zu meistern. Da faltete ich still die Hände und bat den Herrn, mir zu helfen. Wie oft habe ich dann seine Hilfe erfahren dürfen. Ich finde diese Passage so schön, weil jemand was macht, was eigentlich auch Ungläubige machen können. Er konstruiert. Und wir haben so die Tendenz zu sagen, das ist keine geistliche Handlung. Er konstruiert eine Maschine oder so. Aber er versteht das als seinen Gottesdienst. Und er lebt zu Gottes Ehre. Paulus sagt, ob ihr esst oder trinkt oder was ihr auch tut, eine Konstruktionszeichnung macht, was ihr auch tut, tut es zur Ehre Gottes, denn ihr seid geschaffen. Und da sagt er, er tut es zur Ehre Gottes und er bittet Gott um Hilfe und Gott hat ihm viel geholfen. In diesem Buch stehen manche solcher Geschichten. Und ich will euch damit ermutigen, denkt darüber nach, was es heißt, geschaffen zu sein. Ihr habt einen Schöpfer, er hat euch geschaffen, damit ihr ihm Ehre bringt. Das heißt natürlich, dass wir Dinge nicht tun, die ihm keine Ehre bringen, also sündigen. Aber es heißt auch, dass alles, was wir tun können zu seiner Ehre. Obwohl das vielleicht Dinge sind, die andere, die nicht gläubig sind, auch machen. Anderes Beispiel, gestern, als ich fertig war mit den Notizen für heute Morgen. Man könnte ja sagen, das war eine sehr geistliche Handlung, diese Notizen zusammenzuschreiben. Da habe ich was gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch geistig findet. Ich wollte wissen, wie die Bundesliga-Ergebnisse ausgefallen waren und bin auf bundesliga.de gegangen und habe dann geguckt, wer wie gespielt hat und ob Dortmund immer noch gewinnt und wie Schalke so spielt, ohne Magath und so weiter. Preis den Herrn. Und ich habe so darüber nachgedacht, früher hätte ich eben viel gedacht, ja, das eine, das war jetzt die geistliche Handlung. Jetzt ist, ne, das ist jetzt fertig, jetzt machen wir wieder was Normales. Aber was ist darin ungeistlich, die Bundesliga-Ergebnisse sich anzusehen. Und wenn ich überführt wäre davon, okay, das kann sein, dass das für einen oder anderen in der einen oder anderen Situation nicht das ist, was dran ist. Aber wenn ich überführt wäre, dann könnte ich es ja lassen. Aber ich war nicht davon überführt. Und ich habe diese Seite also aufgesucht und habe sie mir angesehen. Gesehen, dass Hamburg 6:2 gegen Köln gewonnen hat. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil ich früher mal Köln-Fan war. Aber Hamburg hat vielleicht, haben die auch Christen dabei, haben zu Gottes Ehre Köln 6:2 geschlagen. Und dann ist das auch okay. Ich bin ja auch hier in Düsseldorf. Ihr habt jetzt nicht so das Mitleid, glaube ich, mit Köln. Der Punkt ist, unser ganzes Leben kann zu Gottes Ehre sein. Im Moment spiele ich viel mit Duplo, weil mein Sohn der 3 Jahre alt ist, immer fragt, ob ich mit ihm spiele, und Duplo ist sozusagen das Highlight. Und ich versuche das wirklich, also das meine ich ganz ernst, ich versuche das vor Gott zu tun. Ich versuche mein ganzes Leben vor Gott zu sehen. So ein anderer Gedanke dazu, in Essen sind wir ja, wie gesagt, so Stammpersonal 8 bis 10 Personen. Da gibt es noch nicht viele Dienste und dies und das, alles sehr schlicht, sehr einfach. Falls wir jetzt diese Räume finden, dachte ich, oh, dann brauchen wir ja sowas wie Kindergottesdienst und was machen wir denn da, und dann brauchen wir noch dies und das. Und während ich so darüber nachgedacht habe, wie wir dann in der Gemeinde für die geistliche Arbeit mit den Kindern diese ganzen Sachen brauchen, hatte ich den Eindruck, dass der Herr mir sagt, eigentlich hast du jeden Tag Kindergottesdienst und du musst dich darum bemühen, wie du jeden Tag deinem Sohn von mir Zeugnis geben kannst. Und wie alles, was ihr zusammen macht, irgendwie zu meiner Ehre geschehen kann. Also ich denke immer noch in diesen Mustern in der Gemeinde, dass diese geistliche Geschichte, das ist der Dienst für Gott und das ist zu seiner Ehre. Und das andere Duplo spielen, und was haben wir noch gemacht diese Woche? Kröten gesammelt haben wir noch, wollte ich gleich noch was von erzählen. Wir haben so eine Krötenwanderung bei uns auf dem Gelände und haben wir 11 Kröten gesammelt, und er war total begeistert, wollte die aber nicht anfassen. Und all diese Dinge können wir zu Gottes Ehre tun. Ob ihr esst oder trinkt, Kröten sammelt, Konstruktionsbrett steht, Bundesliga-Ergebnisse schaut. Was ihr auch tut, tut es zur Ehre Gottes. Und Paulo sagt, was wir nicht aus Glauben tun können, das ist sowieso Sünde. Deswegen können wir natürlich nicht sündigen zur Ehre Gottes, aber viele, viele Dinge tun zur Ehre Gottes. Zweiter Punkt, der Befund. Der Befund zur Schöpfung des Menschen. Die Begründung war also nicht, weil Gott uns braucht, hat er uns geschaffen, sondern damit wir ihm die Ehre bringen und damit wir uns daran erfreuen, ihn zu ehren. Zweiter Punkt, der Befund zur Schöpfung des Menschen. Die Bibel sagt, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Wenn ihr in 1. Mose den Schöpfungsbericht nachlest, dann werdet ihr sehen, der Mensch ist der einzige Teil der Schöpfung, der dem Bilde Gottes entspricht, der diesen Label bekommt, das entspricht dem Bilde Gottes. Und die Tatsache, dass er dem Bild Gottes entspricht, bedeutet eigentlich, dass er in gewisser Weise wie Gott ist und ihn repräsentiert. Und wir können festhalten, je mehr wir über Gott und den Menschen erfahren, umso mehr Ähnlichkeiten werden wir erkennen zwischen Gott und dem Menschen. Und umso besser werden wir verstehen, was es heißt, wenn die Schrift sagt, dass der Mensch dem Bilde Gottes entspricht. Die Theologen, die haben so ein bisschen versucht, das zu füllen mit Substanz. Was heißt das, dem Bilde Gottes zu entsprechen? Da gibt es verschiedene Ideen zu. Wir sehen gleich bei Punkt 3 noch so ein paar Merkmale, wo wir sagen könnten, okay, das haben wir Menschen, das haben Tiere zum Beispiel nicht. Das entspricht in gewisser Weise dem Bilde Gottes. Aber die eigentliche Idee dieser Begrifflichkeiten ist nicht so sehr, einen Katalog zu machen, zu sagen, okay, diese 25 bis 30 Punkte sind genau die Merkmale, die dem Bilde Gottes entsprechen, sondern erstmal festzuhalten, da ist ein Wesen geschaffen worden von seinem Schöpfer, was insgesamt ihm doch sehr ähnelt und ihn in gewisser Weise repräsentiert. Das war im Garten Eden in Perfektion der Fall. Leider, ihr wisst das, denke ich, hat die Sünde, indem sie in die Menschheit hineinkam, dieses Bild verzerrt, aber sie hat dieses Bild nicht vernichtet. Wir könnten ja jetzt sagen, okay, Adam und Eva, die waren im Bilde Gottes. Sind wir denn immer noch im Bilde Gottes geschaffen? Wir sind doch jetzt sündhafte Menschen. Dazu schlagen wir mal auf Jakobus 3, die Verse 8 und 9. Jakobus 3, 8 und 9. Zusammenhang ist eigentlich der, dass Jakobus über die Zunge spricht und wie wir eben aufpassen sollen auf das, was wir sagen. In dem Zusammenhang sagt er, die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen worden sind. Ich persönlich glaube, dass der Vers sagt, dass alle Menschen, auch die sündigen Menschen, auch nach dem Sündenfall, dem Bilde Gottes entsprechen. Dieses Bild wurde verzerrt, wurde etwas ja, zerkratzt, könnte man sagen, durch die Sünde. Es ist nicht mehr so klar und so rein wie das von Adam und Eva vor dem Sündenfall, aber es ist nicht gänzlich zerstört. Ein Zitat dazu: Das wahre Wesen des Menschen gemäß dem Bilde Gottes ist ebenfalls in dem irdischen Leben Jesu erkennbar. Das volle Maß der Vortrefflichkeit unseres Menschseins wird nicht wieder im Leben auf der Erde gesehen werden, bis Christus wiederkommt und wir alle Vorzüge des Heils erlangen, die er für uns erworben hat. Adam und Eva wurden zunächst in Gottes Bild geschaffen, das war in Perfektion der Fall. Durch die Sünde wurde dieses Bild verzerrt, es wurde nicht zerstört. Als Jesus auf die Erde kam, hatten wir nochmal einen Menschen auf der Erde, der in Perfektion dieses Bild Gottes gelebt hat. Wenn wir über Jesus nachlesen in Gottes Wort, dann sehen wir jemanden, der dem Bilde Gottes absolut entsprach. Die Bibel lehrt, dass Jesus der Gottmensch war. Von daher ist es ja auch irgendwo völlig klar, dass er dem Bilde Gottes absolut entsprach, denn er war Gott in Menschengestalt. Trotzdem sehen wir auch in seinen menschlichen Zügen Ebenbildlichkeit Gottes ohne Verzerrung durch die Sünde. Jetzt lehrt uns die Bibel weiter, dass wenn wir uns bekehrt haben, ein Prozess beginnt. Den nennt sie Heiligung. Mein Pastor hat das immer so erklärt: Heiligung ist der Prozess, heilig gemacht zu werden. Heiligung ist eigentlich der Prozess, diese Verzerrung, die Sünde herbeigeführt hat, schrittweise wieder rückgängig zu machen. Das heißt, ich komme zur Welt als Mensch und ich habe Sünde in meinem Leben. Und irgendwann kommt die stark zum Ausdruck. Und wenn ich denn diese Gnade erfahre, bekehre ich mich irgendwann zu Jesus, werde wiedergeboren, werde eine neue Kreatur, sagt Paulus, bin aber immer noch mit meinem alten Menschen oder alten Adam behaftet, bin ihn nicht los. Und nun beginnt dieser Prozess, dass dieser Einfluss der Sünde abnimmt und der Einfluss Gottes nimmt zu. Paulus sagt an einer Stelle: Ich leide Geburtswehen für euch, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Und dieses Gestaltgewinnen Christi in mir, das ist dieser Prozess der Heiligung. Und im Vergleich mit der Schöpfung heißt das eben, dieses verzerrte Bild wird wieder langsam umgekehrt. Und dieses Bild, was durch die Sünde zerkratzt wurde, wird so restauriert, könntet ihr doch sagen. Und es wird nicht ganz fertig, bis ich wieder bei Jesus bin oder er wiederkommt, aber es wird so schrittweise fertig. Und vor allem natürlich in moralischer Hinsicht. Und dann der letzte Punkt zu diesem Befund ist, das war auch im Zitat zu hören: Wenn Jesus dann mal wiederkommt oder ich vielleicht zu ihm gehe durch meinen körperlichen Tod, dann werde ich komplett wiederhergestellt in diese Ebenbildlichkeit Gottes als Christ, die Adam und Eva auch hatten vor dem Sündenfall. Also Jesu Wiederkunft wird die völlige Wiederherstellung sein. Der Mensch wurde geschaffen in Perfektion als Abbild Gottes im Garten. Durch den Sündenfall wurde dieses Bild zerkratzt, es wurde verzerrt, es wurde nicht vernichtet. Die Christen werden, begeben sich auf den Weg, das wieder Schritt für Schritt wiederherzustellen. Das ist der Prozess der Heiligung, das Christusgestalt gewinnen. Es gibt viele Synonyme für diesen Prozess: im Geist wandeln, im Glauben gehen, im verheißenen Land leben. Das sind alles Synonyme, die eigentlich das Gleiche beschreiben, von verschiedenen Perspektiven aus. Und als Christ, wenn ich bei Jesus ankomme oder er eben wiederkommt, dann wird dieser Prozess der Wiederherstellung vollendet sein. Dritter Punkt, die Besonderheiten. Jetzt gebe ich euch so eine kleine Liste. Welche Besonderheiten gibt es denn? Vielleicht hilft euch das auch schon, um selber überzeugt zu werden oder darüber nachzudenken oder in Gesprächen. Welche Besonderheiten gibt es bei den Menschen, die es beispielsweise bei Tieren nicht gibt, die dafür sprechen, dass der Mensch alleinig in Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen wurde? Da gibt es verschiedene Bereiche und es gibt vor allen Dingen zwei große Bereiche, da könnte man noch ganz lang drüber reden und so weiter. Es gibt Sachen, die sind einzigartig bei uns Menschen, die finden sich im Tierreich zum Beispiel gar nicht. Es gibt auch Sachen, die finden sich zum Teil im Tierreich, beispielsweise familiäre Beziehungen, aber bei Menschen in viel ausgeprägterer Form. Wir beschränken uns erstmal auf ein paar Merkmale, die es nur bei den Menschen gibt und nicht bei den Tieren. Erster Punkt zu den Besonderheiten der Schöpfung des Menschen. Der Mensch ist Gott moralisch verantwortlich. Das heißt, das, was wir tun als Menschen, tun wir vor dem Angesicht dessen, der uns geschaffen hat. Sei das jetzt gut oder schlecht. Und ich bin absolut überzeugt davon, das tun die Tiere nicht. Sie haben auch gar nicht diese moralische Instanz, die ihnen sagt, das ist jetzt richtig oder das ist falsch. Ein zweiter Punkt zu diesen Besonderheiten wäre, der Mensch hat einen inneren Sinn für richtig und falsch. Das sagt Paulus in Römer. Er sagt, dass jeder Mensch auf seinem Herzen das Gesetz Gottes geschrieben hat. Und dass er eigentlich weiß, durch sein Gewissen, dieser Begriff für Gewissen, den das Neue Testament verwendet, heißt so viel wie Mitwisser. Das ist so eine Art stiller Berichterstatter. Und dieses Gewissen hat das Tier nicht. Der Mensch hat aber dieses Gewissen. Und er weiß, das ist richtig und das ist falsch. Und ich persönlich glaube auch, selbst dann, wenn wir Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie falsch sind, tun wir das nicht, weil wir nicht wüssten, dass sie falsch sind, sondern wir tun es, obwohl wir wissen, dass sie falsch sind. Einmal, weil sie einfach so eine starke Anziehungskraft haben oder weil wir denken, was soll's? Welches Problem ist dabei, was zu tun, was ja irgendwie sich falsch anfühlt? Weiter hat der Mensch einen immateriellen Geist. Das klingt so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, aber die Bibel sagt, wir sind ein Geistwesen. Wir sind eine Persönlichkeit, die in einem Körper steckt, aber unser Körper ist nicht alles, was wir sind. Und wenn der Körper mal erlischt mit seinen Funktionen, heißt das nicht, dass unsere Existenz vorbei ist. Ich hatte einen Dozenten damals, der hat das nicht so gesehen. Mit dem habe ich ein bisschen darüber gestritten. Der hat immer gesagt, nein, das ist also wie bei einem Magnet und einem Magnetfeld. Solange Sie einen Magnet haben, hat er gesagt, können Sie ein Magnetfeld messen. Wenn der Magnet weggenommen wird, wird auch sofort das Magnetfeld weggenommen. Und genauso ist das bei Menschen, sagte er. Der Mensch mit seinem Körper, sozusagen der Magnet, und er, in Anführungszeichen, strahlt Persönlichkeit aus, als magnetisches, als Persönlichkeitsfeld. Aber wenn die körperlichen Funktionen erlöschen und der Körper stirbt, ist die Person weg. Und viele Leute glauben ja auch, dass so wie wir keine Erinnerung an das haben, was vor unserer Geburt war, genau der gleiche Zustand sein wird nach unserem Tod. Und deswegen wägen sie sich in Sicherheit und sagen, so wie es vor meiner Geburt war, und ich habe keine Erinnerung daran, ihr könnt ja mal versuchen, eure erste Erinnerung zu finden. Und das Erste, woran ihr euch erinnern könnt. Und wir können uns natürlich nicht daran erinnern, wie es im Mutterleib war. Aber wir werden Bewusstsein haben. Wir werden leben nach dem Tod, das sagt die Bibel, auch nicht nur für die Christen, sondern für alle Menschen. Alle haben einen immateriellen Geist. Da könnte man jetzt noch viel zu sagen, wie sieht das aus? Wir glauben jetzt nicht an irgendwelche Spukgeschichten. Hier ist ein Geist irgendwie im Garten von irgendwelchen Menschen oder so weiter. Aber wir müssen erstmal verstehen, die Tiere, sagt die Bibel, zumindest nichts drüber, haben das nicht. Es ist ein bisschen schwierig, meinem Sohn das zu erklären. Der ist ja jetzt 3. Gestern habe ich den ins Bett gebracht. Und wir haben im Moment so diese Gewohnheit, dass ich Geschichten erzähle, wenn ich den ins Bett bringe. Und dann sagt er mir, erzähl noch eine Geschichte. Und dann habe ich irgendwann Geschichten erzählt von den beiden Hunden, die ich hatte als Kind. Und dann habe ich so erzählt, ja, wir waren im Wald spazieren und so weiter, alles schön ausgeschmückt und so weiter. Und dann sagt er irgendwann, ja, Papa, wo sind die denn jetzt? Ja. Und ich will ihn ja nicht anlügen, so nach dem Motto, ja, die sind jetzt im Hundehimmel bei ihrem Hunde Jesus und haben ihren Hundegottesdienst. Also das will ich meinem Sohn nicht erzählen. Also habe ich dann gesagt, auch gestern nochmal, ja, weißt du, die sind gestorben. Und er kannte auch einen Ziegenbock aus dem Siegerland. den kannte er, der ist jetzt auch gestorben neulich. Und haben gesagt, okay, also ich sag, die sind gestorben. Und er so, ja, wo wohnen die denn jetzt? Ich so, die wohnen nirgendwo. Die sind weg. Und dann wurde er so ganz traurig. Ja, aber irgendwo, da muss doch irgendwo jemand bei denen gucken. Ja, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Also es ist schwierig, weil er, die Erziehungswissenschaftler sagen, er ist in dieser magischen Phase. Er sagt ja auch, Klappmaulfiguren zum Beispiel, Puppen und so weiter, sind irgendwie mit Leben drin. Das lässt irgendwann nach, aber jetzt eben auch diese Hunde. Und dann wurde er also richtig betroffen. Aber ich möchte euch sagen, irgendwann müssen wir das überwinden. Ich hoffe, es ist für euch okay, dass ich euch sage, diese beiden Hunde sind weg. Ich glaube nicht, dass sie eine Seele hatten in Form eines immateriellen Geistes und dass sie in irgendeiner Form geistiges Leben hatten. Irgendwie werde ich das dann meinem Sohn mal erklären. Aber es ist natürlich für Kinder erstmal schwer zu fassen. Ein weiterer Punkt wäre, was habe ich schon gerade gesagt, der Mensch kann ein geistiges Leben haben und Kontakt zu Gott haben. Das ist mal die Geschichte mit den Fröschen. Das klingt ein bisschen albern, aber ich finde, dass die Albernheit daran zeigt, die Wahrheit darin. Wir haben diese Krötenwanderung im Moment bei uns in der Nachbarschaft. Also wir leben auf einem Gelände, wo so ein kleiner See ist und da marschieren im Moment die ganzen Kröten hin. Und da ist eben leider eine Landstraße im Weg. Das heißt, die Kröten müssen diese Landstraße überbrücken, damit sie dann zu dem See kommen. Und die Leute vom Amphibienschutz haben da so eine Krötenmauer, so einen Zaun aufgebaut und dann kann man da eben Kröten sammeln. Und eines Abends bin ich jetzt losgezogen mit Taschenlampe und Eimer und meinem Sohn und habe Kröten gesammelt. Das empfehle ich auf jeden Fall, das mal zu tun. Die sind auch nicht so eklig, wie man sich das vorstellt, weil ich gelernt habe, Frösche sind wohl sehr glibberig, aber Kröten sind eher so kühl und machen nur immer alles von sich, sobald man sie anpackt. Das irritiert ein bisschen. Also ne, die sitzen ja dann so zusammengezogen irgendwo und sitzen vor diesem Zaun. Und dann kommt da so ein Riesenlicht. Ich weiß, ich kann mich jetzt nicht in eine Kröte hineinversetzen, aber komm ich da vorbei mit der Taschenlampe. Die laufen ja auch dann nur nachts oder abends. Und sobald man die anfasst, machen die also erstmal so einen Hampelmann. Und das ist immer so ein bisschen erschreckender Moment. Jedenfalls alle diese Kröten habe ich in einen gelben Eimer gesteckt. Und da war, vorher Streusalz drin. Ich habe den aber nochmal ausgewaschen. Meine Frau hat hinterher gesagt, wir können es ja nicht in einen Eimer tun, wo Streusalz drin war. Aber ich hoffe, sie haben es geschafft. Jetzt stellt euch vor, sie hätten geistiges Leben. Und stellt euch vor, ich nehme so die erste Kröte rein und sie sitzen in diesem gelben Eimer und manchmal leuchtet so der Taschenlampenschein über den Eimer. Also ist alles gelb um diese Kröte herum und sie guckt überall gelb. Alles nur gelb und hell und dann hört sie diese Stimmen. Ich an ihrer Stelle hätte ich geistiges Leben, würde dann beten. Paar Meter weiter, nehme ich die nächste Kröte, setze die auch da rein. Und wenn sie geistiges Leben hätten, der Punkt ist, wir sehen nirgendwo im Tierreich, dass zum Beispiel diese Kröten, hinterher waren sie zu neunt in dem Eimer, zum Beispiel anfangen würden zu beten. Ich weiß, das klingt ein bisschen albern, aber keine Tiere in irgendeiner Form, die wir kennen, führen geistige Zeremonien durch. Beten, spenden, sammeln, oder sonst irgendwas aufgrund ihres Glaubens an ihren Schöpfer. Das gibt es einfach nicht. Und es ist eigentlich ein Beleg dafür, dass sie das nicht können, weil Gott ihnen das nicht gegeben hat, als er sie schuf und sie in diesem Sinne ihm auch nicht ebenbildlich sind. Der Mensch kann abstrakt denken und logisch schlussfolgern. Er verfügt. Über komplexe, abstrakte Sprachen. Ich weiß, es gibt wohl so Forscher, die auch sagen, ja, Delfine können sich unterhalten oder Elefanten können sich unterhalten und so weiter. Schimpansen können irgendwann irgendwelche Sachen verstehen, wenn man sie konditioniert und immer sagt, ne, greif mal dahin, dann kriegst du die Banane und das macht man häufig genug, dann irgendwann greift er hin auch ohne die Banane. Das will ich gar nicht abstreiten, aber die Möglichkeit, dass ich jetzt zum Beispiel euch erklären könnte, wo ihr mein Auto findet, einfach nur mit Worten, ohne vielleicht zu wissen, wie mein Auto aussieht, Ihr würdet es trotzdem finden, weil alleine euer Verständnis der Sprache, die wir benutzen, reichen würde, um das Auto zu fassen und etwas, was ihr nicht kennt, möglicherweise in der Form noch nie gesehen habt, ich weiß es nicht, ist schon alt, dass ihr das trotzdem finden würdet. Und das könnte ich bei keinem Tier so machen. Man könnte vielleicht ein Tier dahin konditionieren, mit einer Straße von Bananen irgendwann zu meinem Auto zu laufen, weil es denkt, da sind die Bananen. Aber das ist natürlich eine komplett andere Ebene. Also der Mensch kann abstrakt denken, er kann logisch schlussfolgern, er hat komplexe, abstrakte Sprache. Er hat einen Sinn für die entfernte Zukunft, für die Ewigkeit. Das sagt auch Gottes Wort. Wir haben im Herzen diesen Sinn für die Ewigkeit und wir sind sehr kreativ in allen möglichen Bereichen unseres Lebens, was die Tiere in der Form nicht sind. Das bedeutet ja dann eigentlich Folgendes. Jeder einzelne Mensch, ganz gleich wie sehr das Bild Gottes durch Sünde, Krankheit, Schwachheit, Alter oder jegliche andere Unfähigkeit verunstaltet wird, hält dennoch den Status, in Gottes Ebenbild geschaffen zu sein und muss darum mit der Würde und dem Respekt behandelt werden, welche denen zustehen, die Gottes Abbild tragen. Es bedeutet, dass die Menschen jeder Rasse gleiche Würde und Rechte verdienen. Es bedeutet, dass ältere Menschen, jene, die ernsthaft krank sind, die geistig behindert sind und ungeborene Kinder vollen Schutz und Ehre als Menschen verdienen. Wenn wir jemals unseren einzigartigen Status in der Schöpfung als die einzigen, die Gottes Ebenbild tragen, verleugnen, werden wir bald den Wert des menschlichen Lebens geringer schätzen, werden zunehmend den Menschen als höhere Form der Tiere auffassen und anfangen, einander entsprechend zu behandeln. Wir werden außerdem viel Verständnis für die Bedeutung des Sinns in unserem Leben einbüßen. Wir halten fest, Gott hat den Menschen geschaffen. Warum? Nicht, weil er ihn braucht, sondern damit er ihm Ehre bringt mit allen Bereichen seines Lebens und damit er sich daran erfreut. Der Befund ist, dass unsere Vorfahren Adam und Eva in Perfektion ihm entsprochen haben, dass die Sünde dieses Bild zerkratzt hat und zerstört hat in gewisser Weise, aber nicht völlig. Dass ich über den Heiligungsprozess als Christ das wieder schrittweise rückgängig mache und irgendwann, wenn ich bei Jesus bin oder er wiederkommt, das wiederhergestellt sein wird. Dass es drittens viele Besonderheiten gibt, die das beweisen, finde ich, dass wir Menschen Ebenbilder Gottes sind und die Tiere das nicht sind. Die ich eben aufgezählt habe, die Liste ließe sich noch ergänzen. Und viertens und letztens, es gibt verschiedene Belege dafür, dass wir sagen können, das ist die Wahrheit, das ist nicht ein Märchen Adam und Eva im Sinne von Hänsel und Gretel, das ist so eine Stufe, sondern das ist belegbar. Ich kann euch nur die Studiengemeinschaft Wort und Wissen empfehlen, falls ihr die noch nicht kennt. Geht bitte mal auf diese Webseite wort-und-wissen.de. Das ist eigentlich, soweit ich das beurteilen kann, im deutschsprachigen Raum die aktivste Gruppe von gläubigen Wissenschaftlern, die sich für den Kreationismus, für die Schöpfung und so weiter einsetzen, die immer wieder anführen, wo die Probleme mit der Evolutionstheorie sind. Wort und Wissen. wort-und-wissen.de. Da gibt es sehr viele gute Bücher, auch haufenweise deutsche Bücher und Flyer und so weiter, weil wir einfach, das wisst ihr sehr gut auch selbst, in der Welt leben, die Evolution als Faktum darstellt und die sagt, so ist es und wir haben die ein oder andere Sache noch nicht geklärt, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich so, so steht es in den Schulbüchern drin, die meisten Kinder zu lesen bekommen und so wird es von diversen Leuten im Fernsehen erzählt und kaum einer zweifelt daran. Und was mich mal so fasziniert und auch in gewisser Weise schockiert auf der Straße ist, wenn man mit jemandem redet, also Evolution ist einer der vier Bereiche, wo ich sage, der kommt eigentlich häufig so als Gegenargument. Ja, aber du kannst nicht an die Bibel glauben, weil Adam und Eva und so. Und die Leute, die das sagen, verstehen die Evolution meist gar nicht, aber sind so sicher, dass sie stimmt, dass sie bereit sind, dafür zu sterben, um zu gucken, ob es stimmt. Und das finde ich, das ist einfach Teufelswerk, dass sie diese Sicherheit empfinden. Ich verstehe das auch nicht, aber weiß ich nicht, wenn der und der Sender oder der und der das sagt, dann muss das ja so sein. Wenn die Mehrheit das sagt, dann muss das ja so sein. Ein Beleg dafür, dass der Mensch geschaffen wurde, ist ganz schlicht zu sagen, die Entstehung des Lebens ist überhaupt nicht direkt erforschbar. Das müssen auch die schöpfungsgläubigen Leute zugeben. Wir können nicht ein Experiment aufbauen und da die Bedingungen herstellen, die vor geraumer Zeit geherrscht haben. Das kann weder jemand machen, der sich für die Evolution ausspricht, noch jemand, der sich für den Kreationismus ausspricht. Was beide machen, ist, sie experimentieren jetzt, sie finden Ergebnisse und sie haben bereits ein Deutungsmuster im Kopf und sagen, das passt doch eigentlich ganz gut dazu. Dann ist ein großes Problem für die Evolution zu erklären, wie aus Nichtleben, aus Tod, Leben entstanden sein soll. Es gibt da diesen Versuch, wo man sagt, ja, da haben sich also so ein paar Proteine gebildet, unter den und den Bedingungen wurde die Ursuppe nachgebaut und dann haben sich einige Proteine gebildet. Aber das ist nicht das, was wir gebraucht hätten, um da zu sein, wo wir jetzt sind. Um zum Beispiel Informationen zu schaffen, dass diese Proteine kodiert werden können, dass dieser Code gelesen werden kann, um die Informationen zu schaffen, die sie enthalten und so weiter. Dazu gibt es sehr gutes, sehr viel Material, aber nur mal so als Hinweis, fragt doch mal jemanden auf der Straße, wenn er so sicher ist, dass ihr im Unrecht seid und an Adam und Eva glaubt. Ja, fragt ihn doch mal, wie ist denn aus nichts Information entstanden? Ich habe diese Beispiele schon mal gehört, wie viel Information unsere DNA enthält, wie viele Bände in einer Bibliothek das entsprechen würde, wie viele Bücher und wie unwahrscheinlich das wäre, dass durch zufällige Anordnung von Buchstaben, die ja auch erstmal wieder kodiert werden müssen, damit es überhaupt jemand lesen kann, diese Bibliothek entsteht. Wir würden sagen, das ist Unsinn. Nicht mal ein Satz würde entstehen. Und wenn er entsteht, welche Sprache ist das überhaupt? Und trotzdem glauben die meisten Leute, die DNA ist einfach entstanden, aus nichts. Anderes Problem ist, drittens, die Entstehung neuer Konstruktionen ist ungeklärt. Das ist dieses Problem der nicht reduzierbaren Komplexität. Das heißt, wir, ihr auch jetzt gerade, besitzt Wahnsinnskomplexität in euren Körpern. Beispielsweise euer Blutkreislauf funktioniert gerade, soweit ich das überblicken kann. Er funktioniert. Er ist so fein aufeinander, auf sich abgestimmt, dass er nur funktionieren kann, wenn alle Teile da sind und er quasi eingeschaltet wird. Er ist so komplex, dass es nicht möglich wäre, den Blutkreislauf, sagen wir mal, ich weiß nicht, er würde aus 1000 Teilen bestehen und ich hätte die ersten drei und damit fangen wir schon mal an und dann hätte ich ein viertes und ein fünftes und ein siebtes Teil und irgendwann läuft's. Das kann nicht sein, weil damit er läuft, müssten alle Teile gleichzeitig da sein und eingeschaltet werden. Und für dieses Beispiel gibt es verschiedene Sachen. Zum Beispiel die Geißel dieser kleinen, ich wusste zu Hause nicht mehr, ob es, ich meine, es wären Bakterien. Diese kleine Antriebspropeller, die die haben, um sich fortzubewegen. Dieses Teil ist so komplex, dass es also locker mithalten kann mit irgendwelchen komplizierten Antriebsmotoren, die sich Ingenieure ausdenken. Und es würde nicht funktionieren, wenn nur das eine oder das andere noch nicht da ist. Genauso ist das mit unserem Auge, mit unserer Atmung und so weiter und so weiter. Wie kann Komplexität entstehen, die notwendig ist, damit die Organe funktionieren? Wie kann das sein, dass alles gleichzeitig da war? Das ist ja auch eigentlich, was die Evolution gar nicht sagen würde. Das hat sich nach und nach entwickelt, aber dann funktioniert es ja nicht. Wir haben keine Bindeglieder, fünftens, keine Übergangsformen. Eigentlich müsste doch die Welt voll sein, einmal unter den Lebewesen und unter den Fossilien, mit Übergangsformen von irgendwelchen Wesen, die so das eine oder das andere sein könnten. Und der besagte Quastenflosser, der da immer so gerne zitiert wird, der müsste doch seinesgleichen überall haben, wenn es so war, dass wir in einer baumartigen Verästelung Abstammung haben. Da müssten doch überall diese Zweige, überall da, wo es aus einem Teil zwei wurden. An der Stelle, da muss doch ein Beleg sein. Komischerweise ist das überhaupt nicht so. Weder in der fossilen Welt noch in der realen Welt gibt es Belege dafür, dass Übergangsformen da sind. Obwohl es ja haufenweise davon hätte geben müssen, insbesondere wenn die Selektion ständig welche aussortiert, weil sie noch nicht fit sind. Ja? Ja, der Punkt ist, sie gibt es nicht, weil es diese Abstammung nicht gab. Gott hat alles geschaffen nach seiner Art und zwar fertig. So, wir sind gleich durch. Ein Punkt, es gibt auch Leute, die sagen, Gott schuf durch Evolution. Und das passt so alles super zusammen. Man guckt die Reihenfolge der Schöpfungstage an und die Reihenfolge der Evolution und das passt eins aufs andere. Drei abschließende Gedanken dazu. Die Evolutionsmechanismen, also insbesondere Selektion und Mutation, sind im biblischen Sinne nicht gut. Das heißt, Mutation wäre die sprunghafte Veränderung von Erbgut. In der Regel bewirkt sie negative Veränderungen. Und Selektion wäre die Auswahl der Fittesten, wäre also eine Ablehnung derer, die nicht fit sind. Eine soziale Ausgrenzung vom Feinsten. Dass ich sagen würde, ihr seid nicht fit genug, ihr seid nicht elitär genug, ihr seid nicht gut genug, ihr bleibt draußen. Die Bibel sieht das ganz anders. Die Bibel ist voll der Liebe Gottes, sie ist voll der Nächstenliebe, voll Barmherzigkeit. Die Bibel redet in keiner Weise davon, dass Gott die Fitten, die Elitären, die Besten auswählt, um mit ihnen weiterzukommen und die Schwachen und die Niedrigen und die Kranken und die Alten, und wie ich es eben zitiert habe, aussortiert, weil sie so lästig wären. Das passt überhaupt nicht zusammen. Dann der kreative, in Anführungszeichen, der kreative Evolutionsfaktor Tod, den wir brauchen, damit Evolution funktionieren würde, ist im biblischen Sinne nicht gut. Der Tod ist der Feind, sagt Paulus, den Jesus überwunden hat. Er sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Der Tod bräuchte aber einen Sieg, falls es die Evolution geben sollte. Wir bräuchten ihn, denn ohne ihn würde die Auswahl der Fitten ja gar nicht stattfinden. Aber der Tod ist in der Bibel der Feind Gottes, den es zu überwinden gilt. Und das passt vorne und hinten nicht zusammen. Und was überhaupt nicht passt, ist die Heilsgeschichte. Wenn die Evolution stattgefunden haben sollte, ab wann, um bei unserem Thema zu bleiben, wäre der Mensch dann Ebenbild Gottes gewesen? Manche sagen, ab dem Moment, wo er Bewusstsein hatte. Was ist dann Sünde? Was ist dann mit den Tieren in dem Falle, wenn es so gewesen sein sollte? Brauchen die auch einen Erretter? Haben die auch Sünde? Wie kann ich als Schöpfer jemanden dafür zur Rechenschaft ziehen wollen, wenn er im Überlebenskampf den anderen besiegt? Wie kann ich dann sagen, das war Mord? Wie kann ich dann sagen, das war falsch? Wie kann ich sagen, das war Lüge? Ich musste den anlügen. Ich bin fitter und schlauer. Ich kann besser lügen als er. Ich habe ihn ausgegrenzt. Die Evolution zum Beispiel würde sagen, die Männchen, also wir Herren, ja, unser Job ist, möglichst viele Gene in den Genpool zu streuen. Also möglichst viele Frauen schwanger zu machen. Das ist unser Job. So habe ich das in der Schule gelernt. Das machen die Männchen. Die Weibchen versuchen, sich ein Männchen zu krallen, um ihre Brut zu schützen. Das geht schon so ein bisschen in Richtung Ehe vielleicht, aber bleiben wir mal bei den Männern. Erklärt mir mal, wie das zusammenpassen soll mit dem Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und wie könnte Gott sagen, du sollst nicht die Ehe brechen und der Ehebrecher ist schuldig und diese Schuld muss gesühnt werden, wenn alles, was ich doch mache, ist, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass meine Gene in der nächsten Generation noch da sind. Das passt nicht zusammen. Was war dann Jesus überhaupt? Und so weiter und so weiter. Was ist das Kreuz dann? Es passt nicht zusammen. Ich persönlich glaube nicht, dass die Evolution stattgefunden hat oder im Moment stattfindet. Ich glaube, dass wir geschaffen sind von Gott, dass das die Folgen hat oder Auswirkungen, die ich euch eben erzählt habe, und dass wir ganz mutig Leuten das sagen können. Und versuch das nicht in so einer Art Faustkampf. Also, hey, hast du das Argument schon gehört? Darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum, jemanden zu besiegen, um dann als, das wäre wieder Evolution. Ja, ich besiege ihn mit meiner tollen kognitiven Leistung und hau ihn um und gehe weiter. Darum geht es ja nicht. Aber es geht darum, dass ihr euch klar werden müsst, der Teufel ist der Meister Lügner. Und er arbeitet mit Lüge und er lügt die Menschen an. Und Evolution ist eine Meisterlüge, die er hervorgebracht hat und die viele Leute glauben. Und wenn wir sie durch Gottes Hilfe und durch den Heiligen Geist und so weiter dafür sensibilisieren können und sagen, vielleicht ist das ja gelogen oder falsch, was du da glaubst. Weil aus dem und dem und dem Grund bin ich mir nicht so sicher, dass das stimmt, was du da glaubst. Und ich finde es ganz schön waghalsig, sich dafür in den bereit zu sein, dafür sogar zu sterben oder beziehungsweise zu sterben, um zu warten, ob es stimmt. Wenn das gelingt, das ist schon gut. Und dann können wir das Evangelium vorbringen. Und in Deutschland ist das, denke ich, ein Thema, was uns umgibt. Was dran ist, ein bisschen wie bei den Griechen damals. Wir haben auch die Leute, die sich für zu gut halten fürs Evangelium, die das nicht brauchen. Aber es gibt auch viele Leute, die sich für zu schlau halten. Und sagen, wir können das nicht glauben, wir sind zu schlau dafür. Und dafür können wir beten, dass Gott uns so einsetzt und ich mache euch dazu reichlich Mut. Und das machen wir jetzt auch.